Digital Funky Solutions. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund. Heute geht es um die Themen Führung, Coaching und das Leben an sich. Ja, hallo. Ich bin Sebastian Kramp, habe einen eigenen Podcast, Hauptsache gesund, und habe heute das große Glück, mit dem Dr. Tim Stoiber zu sprechen. Tim, vorab mal eine Frage. Wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Ja, das ist eine gute Frage, Sebastian. Das frage ich mich an manchen Tagen auch, was ich eigentlich genau mache. Naja, aber das Berufliche ist, ich komme aus dem Rettungsdienst. Ich habe 1999 mit Rettungsdienst angefangen, bin heute noch als Notarzt tätig, aber ich folge eigentlich meinem Herzen und begleite Menschen und Unternehmen zu einer gesunden Entwicklung, zu einer gesunden Führung. Ja, und das treibt mich jeden Tag an.
Es sind jetzt für mich persönlich jetzt drei Dinge drin. Einmal deine berufliche Passion als Notarzt, also Menschen zu helfen. Dann auf der anderen Seite treibt es dich an. Du bist in Bewegung und du bist jetzt aktuell allerdings als Coach tätig, als Trainer tätig. Ja. Da würde ich jetzt gerne mit dir in den nächsten 20, 25 Minuten mit dir drüber sprechen.
Gerne.
Vorab vielleicht nochmal, ich habe gerade, als ich hier reinkam, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, auf der Anrichte auch ein Buch gesehen. Mhm. Und zwar meine ich, dass der Titel heißt Der Notarzt für die Seele.
Mhm. Richtig.
Was verbirgt sich denn hinter diesem hochspannenden Titel?
Ja, viele fragen sich, was ist eigentlich mit dir los, Tim? Warum machst du einerseits Notfallmedizin und andererseits gehst du zu den Menschen und veränderst die und entwickelst die weiter? Aber weißt du, Sebastian, ich glaube, das hat viele Parallelen. Eine Parallele ist, dass die Menschen mich aktiv anrufen. Sie sagen, ich möchte jetzt eine Veränderung, ich brauche Hilfe. Das ist das, was mich antreibt. Und ich darf auch dabei sein, wenn sich für einen Menschen das Leben ändert. Und das darf ich als Notarzt. Das ist für mich eine große Chance und eine große Verantwortung. Und das kann ich als Coach und Trainer auch. Mein Buch habe ich geschrieben, weil ich selber sehr viele Seminare besucht habe und auch noch besuche. Ich habe unzählige Bücher zu diesen Themen gelesen und habe gedacht, mir fehlt ein Buch, wo so aus meiner Sicht alles drin ist. Und ich habe deshalb dieses Buch Notarzt für die Seele geschrieben. Und da habe ich sozusagen die wirksamsten Dinge, die krassesten Tools, die schönsten Ideen für ein gesundes und gutes Leben habe ich da zusammengefasst, verbinde diese aber dann mit den spannenden Geschichten, die ich als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber und als Leiter einer Intensivstation auch erlebt habe. Und das habe ich in einem Buch zusammengefasst.
Toll, muss ich auf jeden Fall mal lesen. Hat mich jetzt schon begeistert, vor allen Dingen auch der Begriff der Seele. Das ist ja etwas, was jedem Menschen ureigens ist. Ich habe jetzt mal daraus genommen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass es im Prinzip darum geht, mich selber auch zu verändern, Dinge vielleicht auch zu verstehen, nachzuvollziehen, wieso Prozesse in meinem Leben anders sind, als ich mir die vielleicht wünsche.
Ja.
Hat ja auch was mit Gefühlen dann zu tun. Und da würdest du ansetzen. Wo ist denn die Parallele eines Notarztes und eines Coaches? Das interessiert mich besonders.
Ja, also ich glaube, es gibt im Leben Highlights und es gibt Krisen. Und ich mache in meinen Seminaren immer eine Übung, wo man seine Fieberkurve des Lebens mal aufschreibt und sich überlegt, was waren denn meine Highlights und was waren meine Krisen. Und ich glaube, an diesen Stellen verändern wir uns auch. Also das heißt, nur an den Extremen verändern wir uns. Katastrophe kommt von Katastrophos, das heißt Wendepunkt, Krise heißt Entscheidung. Und am Ende unseres Lebens werden auch diese ganz drastischen Dinge, vielleicht die Unfälle, vielleicht ein Herzinfarkt oder eine Trennung, das werden immer die Punkte sein, wo wir lernen. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert. Das heißt, ich darf Menschen begleiten als Notarzt und als Coach in Krisenzeiten, wo es dann einen Wendepunkt gibt und wo ein neuer Abschnitt anfängt. Und mehr Glück kann ich von diesem Leben nicht erwarten.
Du persönlich. Und das ist ja das Glück, was sich jeder wünscht. Ich meine, wir kommen auf die Welt, können die Welt vielleicht nicht so richtig begreifen, noch nicht mal so richtig sehen, lernen das dann und bewegen uns und sind dann auch in Bewegung. Und das hat ja auch ganz viel dann in der Katastrophe, also wenn ich jetzt am Ende gegen eine Wand laufe, dann stelle ich ja fest, oh, da ist der Weg zu Ende und ich muss halt in eine andere Richtung einschlagen. Mhm. Wie erlebst du das denn? Du bist ja jetzt mit Erwachsenen auch unterwegs. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass wir, wenn wir jetzt hier mal regional sind, dass wir Deutschen ein Volk sind, die veränderungswillig sind? Wie erlebst du das in der aktuellen Zeit?
Also ich habe 60 Länder besucht, weil Reisen ist eines meiner wenigen Hobbys. Allerdings betreibe ich das mit meiner Familie ganz intensiv. Ich habe 3 Töchter, die mich jeden Tag begleiten, die mir auch mehr beibringen, als ich ihnen jemals beibringen kann. Das heißt, ich werde von 3 Töchtern gecoacht jeden Tag und lerne von denen. Und ich will gar nicht das so auf Deutschland beziehen. Ich finde schon, dass in Deutschland Zuversicht und Veränderungswillen jetzt nicht so sehr ausgeprägt sind. Ich glaube im Moment, dass die Welt sich sehr, sehr schnell dreht und dass das die Menschen verwirrt und dass es ganz normal ist, dass dann Sehnsüchte nach sehr einfachen Antworten sind, wie zum Beispiel Populisten einem natürlich dann geben. Ich glaube, dass dann eine Sehnsucht nach einer angeblich einfachen und tollen Zeit, ich sag mal so Sauerland der 80er Jahre, was eben manche politische Parteien jetzt auch wieder so hervorkramen, gibt es einen schönen Satz, früher war alles besser, sogar die Zukunft. Ich glaube, dass Veränderung immer schmerzhaft ist und dass dieses Tal der Tränen, was man immer durchlaufen muss, bei Veränderung, dass viele Menschen da im Moment nicht bereit zu sind. Und das ist ein Problem, weil wir können nicht davon ausgehen, dass die Zeiten ruhiger werden. Ganz bestimmt nicht. Die Zeiten werden schneller, sie werden wilder. Wir können weniger vorhersagen, was unsere Taten bringen. Wir müssen immer schneller reagieren. Und ich glaube, dass das viele Menschen, Angst macht. Und dass die dann natürlich auch blockieren und Widerstände haben. Und das ist in Unternehmen zum Beispiel, die ich begleite, ein Hauptproblem.
Ja, und dann sind wir ja vielleicht auch nochmal bei der Seele, weil du hast jetzt gerade eine hohe Emotion angesprochen, nämlich das Thema Angst. Mhm. Angst aus meiner Sicht schützt mich natürlich vor bestimmten Dingen, auf der anderen Seite hemmt es mich ja auch. Mhm. Jetzt sprachst du vom Sauerland, der Komfortzone des Mittelstandes im Prinzip. Mhm. Wenn sich da was verändert, das sieht man ja jetzt vielleicht durch Kyrill oder durch den Borkenkäfer, dann verändert sich die Umgebung, dann muss ich mich selber verändern. Auf einmal muss ich mich verändern. Ja. Und du sagst jetzt, du bist in Unternehmen und erlebst das, Menschen gegebenenfalls aufgrund der hohen Veränderungsgeschwindigkeit Angst haben. Woran machst du das fest und wo kann man da ansetzen?
Also erstmal ist die Frage, woher kommt die Angst? Und wir sind eben keine mutigen Wesen. Wenn du dir vorstellst, Sebastian, von deinen Vorfahren ist nicht ein einziger ums Leben gekommen. Also in den letzten 100.000 Jahren ist kein einziger deiner Vorfahren ums Leben gekommen, bevor er sich fortpflanzen konnte. Das heißt, statistisch ist es eigentlich unmöglich, dass wir beiden hier sitzen. Es ist nicht einem einzigen irgendwas auf den Kopf gefallen, bevor er sich fortgepflanzt hat. Es hat keiner Fieber gekriegt. Es ist keiner von einem anderen Wesen umgebracht worden oder hat was Giftiges gegessen. Das heißt, wir haben die DNA der vorsichtigen Menschen. Wir haben nicht die DNA der Mutigen, weil wer vor 30.000 Jahren mutig war und abends nochmal guckte, was denn da im Gebüsch ist, der hat sich eben auch gar nicht fortgepflanzt. Das heißt, unsere DNA ist nicht die DNA von mutigen, sehr selbstbewussten Draufgängern und so weiter. Und jetzt wird aber in dieser Arbeitswelt wird aber genau das von uns verlangt. Du hast teilweise in den Büros noch nicht mal mehr einen eigenen Schreibtisch. Du kannst dir den selber suchen. Du kannst deine Arbeitszeiten selber organisieren. Du sollst aber dabei bitte ganz kreativ und verrückt sein und am besten jeden Tag eine tolle Idee haben. Und das passt teilweise einfach überhaupt nicht zu uns. Wir sind Menschen, die lieber ein gewohntes Leid beibehalten, als eine neue Chance zu nutzen, wo Risiken drinstecken. Das heißt, wir sind risikoscheu, wir haben Angst eben vor Veränderungen, wir wollen am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, weil uns das Sicherheit gibt. Und ich glaube, dass die Angst mache ich daran fest, dass Leute blockieren, dass Leute nicht mitziehen, dass Leute sich auf alternative Fakten zurückziehen, Populisten wählen oder auch wirklich am Arbeitsplatz zum Beispiel dann Veränderungsprozesse passiv, aggressiv blockieren, indem sie einfach nicht mitmachen, indem sie vielleicht Sachen bremsen und so weiter. Und das ist ein richtig großes Problem, ja.
Ja, vor allen Dingen wirkt sich dieses Problem ja insofern aus, dass es irgendwann am Ende des Tages ja um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit der einzelnen Mitarbeitenden geht. Ja. Ich habe bei LinkedIn, bist du ja auch sehr stark unterwegs, meine ich, die Begriffe gesunde Führung auch gelesen. Wie wirkt sich denn jetzt Gesundheit und Führung aus oder wie wirkt Führung auf die Gesundheit?
Also Führung, manche sagen, ja Tim, deine Sachen, die sind für mich nicht relevant, ich bin ja keine Führungskraft. Und dann sage ich immer, wir sind alle Führungskraft, weil wir am Ende erstmal uns selbst führen. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und da ist ja die Frage, wie möchte ich leben? Das ist eine grundsätzliche Frage, auch in Unternehmen. Was sind die Werte? Was ist mein Nordstern? Habe ich eigentlich in meinem Leben für mich klar, was ich will? Denn meine Erfahrung ist, wenn wir wirklich diese Werte, diesen Nordstern, diesen Kompass, wenn wir den besprochen haben und den einmal klar haben, auch für uns selbst, dass dann alles auch viel gesünder und besser läuft. Weil dann kannst du im Grunde genommen jedes Wie und jedes Was ertragen, wenn du einmal das Warum kennst in deinem Leben. Ich frage immer, kennst du dein aktuelles Kapitel? Und dann sagen die Leute in meinem Seminar, ja, ich habe gerade mein erstes Kind gekriegt oder ich verkaufe gerade mein Haus oder ich lerne jetzt Spanisch. Dann sage ich, ja, dein Kapitel kennst du, aber wie heißt dein Buch? Und das ist halt eine ganz andere Frage. Was ist eigentlich der Titel deines Buches? Und ich glaube, gesund bleiben kann man auch in den stressigsten Phasen. Ja? Stress muss überhaupt nichts Negatives sein, wenn wir wissen, wo wir hingehören, wenn wir zuversichtlich sind und wenn wir auch Freude haben.
Stress ist ja per se nicht negativ. Also Stress habe ich, wenn du jetzt nochmal vor 30.000 Jahren da in den Busch reingeguckt hast, dann habe ich gegebenenfalls auch Stress gehabt, weil es dunkel ist und habe eben nicht reingeschaut und wurde da nicht gefressen, wenn wir bei dem Bild nochmal sind. Also bedeutet Stress ja auch, dass ich in Bewegung komme. Ich brauche Adrenalin. Das wird dir als Notarzt sicherlich dann häufig passiert sein, dass du Adrenalin gefunden hast. Um überhaupt mal in diese Bewegung zu kommen, brauche ich dann auch einen Impuls. Jetzt hast du gerade gesagt, wie heißt nicht dein Kapitel oder dein Kapitel kennst du, sondern wie heißt der Titel deines Buchs? Eine Frage. Als ich im Kindergarten war, da waren Menschen, die haben davon geträumt, Polizeibeamter, Feuerwehrmann oder Arzt zu werden. Jetzt hast du im Prinzip den Traumberuf, aus meiner Sicht, wenn ich den Titel nur sehe, von außen, Dr. Med. Tim Stoiber. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Schritt dann in die Selbstständigkeit zu machen? Das ist ja auch mutig.
Ja.
Und dann Menschen zu begleiten.
Also aus meiner Sicht wäre es mutig gewesen, so weiterzumachen. Denn ich war nicht mehr zufrieden. In meinem Leben ist es so, nach der Fachlichkeit kommt die Entwicklung. Also Experten gibt es viele. Das ist auch gut so. Ich möchte, wenn ich mal operiert werde, auch von einem Experten narkotisiert und von einem Experten operiert werden. Freue ich mich drüber, finde ich gut. Habe ich sehr gerne auch gemacht und ich glaube, ich war fachlich auch gut, exzellent. Aber es war mir nicht genug. Es war mir nicht genug, in einem Bereich gut zu sein und diesen Bereich immer wieder zu reproduzieren. In der Notfallmedizin ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist heute immer noch auch mein Hobby und Berufung und auch einfach eine kindliche Freude, die ich immer noch habe, mit Blaulicht rumzufahren. Aber in den Mühlen eines Krankenhauses zu arbeiten, da war mir zu wenig Entwicklung möglich. Selbst als Leiter einer Intensivstation und ich hatte dann Ambitionen, auch Chefarzt von einem Notfallzentrum zu werden. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil nach der Expertise war für mich klar, es muss jetzt an die Entwicklung gehen. Und wenn ich heute Krankenhausverbünde oder Rettungsdienste, Pflegedienste, aber auch Wirtschaftsunternehmen begleite, dann habe ich einen ganz anderen Ansatzhebel. Ich habe eine ganz andere Power, um wirklich Veränderungen zu erzeugen. Das heißt, wenn ich ein Krankenhaus betreue und nach einem Jahr ziehen wir ein Fazit und sagen, das war jetzt erfolgreich, dann hängen da ja Hunderte von Mitarbeitern dran, Tausende von Angehörigen insgesamt, wenn man so will. Patienten werden besser versorgt, Menschen sind zufriedener, der Krankenstand ist stark gesunken, die Fluktuation ist gesunken, es gibt Bewerbungen plötzlich. Das ist für mich ein ganz anderer Hebel, als wenn ich jetzt eine Intensivstation zum Beispiel leite oder sogar wenn ich im OP wäre und Narkosen mache bei einzelnen Patienten. Das können heute gerne andere Leute machen.
Jetzt habe ich noch nicht so ganz rausgehört, was tatsächlich dein persönlicher Impuls gewesen ist. Also dieses Thema Coaching oder systemische Beratung, das beschäftigt mich natürlich auch, Menschen eben zu begleiten. Das habe ich jetzt mehrmals schon gehört. Das finde ich auch toll, eben Menschen nicht etwas vorzugeben. Ich bin jetzt anders als du bei der Bundeswehr gewesen. Da gibt es Strukturen. Ich fand die Strukturen grundsätzlich gut, weil die ein Stück Sicherheit geben. Aber auf der anderen Seite, starre Strukturen bedeuten auch, dass ich mich weniger bewegen kann. Und jetzt bist du eben Notarzt gewesen, ziehst eine ganze Menge, denke ich, aus dieser Entwicklung raus. Was war für dich ausschlaggebend, dass du sagst, so, ich begleite jetzt nicht den einen Mensch, vielleicht in der letzten Sekunde, hochdramatisch, sogar seines Lebens, so stelle ich mir den Beruf eines Notarztes auch vor,
manchmal ist es so.
Sondern ich gehe raus, ich gehe in die Betriebe, in die Firmen rein und begleite dort Menschen.
Das kann ich dir sagen. Ich kam vor 5 Jahren von einem Dienst wieder, mal wieder abends um 10, Familie war am Schlafen. Wir hatten gerade die dritte Tochter bekommen und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir mal überlegt, was ist mir eigentlich wichtig. Es ist so, Sebastian, in meiner Familie sterben die Männer alle ganz, ganz früh. Also zwischen 60 und spätestens 70 ist normalerweise Feierabend. Und dann habe ich mir überlegt, wie lange ich noch hätte. Ich hatte so einen morbiden Gedanken. Ich war 39, 38, 39 und habe mir überlegt und bin dann auf eine Zahl gekommen, wenn ich so alt werden sollte wie mein Großvater, dann wären das noch 8000 Tage. Und das ist natürlich, wenn man drei Töchter hat und noch Pläne hat und das Leben genießen will, nicht allzu viel. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe mir mal meine Säulen im Leben überlegt, was sind eigentlich meine Säulen? Das sind also die Dinge, die zum Leben gehören, die ich brauche, die das Gebäude stabil halten. Und als ich diese Säulen gemalt habe und gesehen habe, wie instabil eigentlich mein Gebäude ist, da habe ich in dem Moment mit dem gleichen Stift, mit dem ich diese Säulen gemalt habe, habe ich handschriftlich eine Kündigung geschrieben, zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Weil ich dort eine Säule hatte, nämlich persönliche Entwicklung und die Entwicklung von anderen Menschen. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich der glücklichste Moment in meinem Tun? Und das ist, wenn ich mit Menschen über meine Themen reden kann. Das ist der glücklichste Moment. Und ich habe das unfassbare Glück, Sebastian, was mich jeden Tag mit Demut und mit größter Dankbarkeit erfüllt, dass ich diesen Moment ganz oft habe. Ich habe den manchmal zweimal am Tag. Ich mache manchmal Seminare, wo ich zwei Tage eine Gruppe betreue. Dann habe ich das zwei Tage lang am Stück. Und das ist das, was mich völlig kickt. Und da bin ich einfach glücklich mit, dass ich genau das machen kann, was mich kickt und was mich zufrieden macht. Und das war der Grund, warum ich einen angeblichen Top-Job gekündigt habe. Ich fand es also nicht mutig, meinen Schritt, sondern für mich war der selbstverständlich. Es wäre für mich mutig gewesen, meine 8000 Tage mit einer Sache zu verbringen, die mich gar nicht richtig glücklich macht.
Wow, das ist, finde ich, persönlich hört sich das für mich etwas bipolar an. Also wenn ich jetzt eine Sache habe, die mir nicht so viel Spaß macht, wo ich das jeden Tag dann erlebe und ich weiß, ich habe jetzt nur noch 8000 Tage, das ist knapp dann mit 60. Also das heißt, ich unterhalte mich jetzt mit dir im Wissen, dass du mit diesem morbiden Gedanken gegebenenfalls dann irgendwann nicht mehr da bist, fällt mir natürlich gerade auf, dass das bei mir ja ebenfalls der Fall ist. Vielleicht sind es noch 16.000 Tage, wir wissen es nicht. Und mit dieser Unsicherheit, Veränderungen dann anzustreben, in die Zukunft zu schauen, das finde ich hochspannend.
Ja.
Und da bist du jemand, der sagt, hört mal, auf meiner Profession als Notarzt gehe ich ja in bestimmte Situationen rein, habe mich darauf vorbereitet, aber ich weiß ja gar nicht, was da passiert. Wir wissen es ja auch nicht. Es wird ja nicht so sein, vielleicht kannst du da nochmal was sagen zu dem Alltag, dass jeder Mensch, wo du hinkommst, dann auch verstirbt aufgrund eines Herzinfarkts. Und es können ja auch andere Fälle sein.
Ja, durchaus. Und dass dieses Ende des Lebens, dass wir Menschen das verdrängen. Wir verdrängen, wo wir herkommen. Wer redet offen über Sexualität, über Liebe und so weiter? Kenne ich kaum jemanden. Wir reden aber auch nicht darüber, wann wir mal gehen und dass wir gehen. Bei mir ist das so, Sebastian, das erzeugt auch keine Unsicherheit, sondern es gibt mir Sicherheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ein erfülltes Leben zu haben, ohne die Vorstellung, dass es begrenzt ist. Das heißt, wenn wir ein unbegrenztes Leben hätten, wäre doch irgendwie alles egal. Und deswegen glaube ich, dass es halt wichtig ist, diese Zeit, die wir haben, und wir wissen es nicht. Es ist ganz normal, dass Menschen in deinem und meinem Alter einfach mal tot umfallen. Das ist nichts Besonderes. Diese Zeit sinnvoll zu füllen und da sein Leben zu füllen. Ich möchte auch gar nicht Pläne machen, weil Sicherheit ist eine Illusion. Es gibt keine Sicherheit. Es ist klar, dass wir Menschen in Vergangenheit und Zukunft leben und dann so Pläne machen. Ne? Ich schwöre, jemanden bis zum Ende aller Tage zu lieben. Ich schwöre, dieses Haus in 30 Jahren abzubezahlen. Oder ich werde nächstes Jahr Abteilungsleiter. Aber das finde ich schon alles, das ist mir schon too much. Also ich mache natürlich auch mal Pläne. Es sind eher so Träume und Visionen. Aber ich lebe im Augenblick. Und ich glaube, dass das wichtig ist und deswegen macht mir mein Ende, was ja definitiv kommt, also wir wissen es doch alle, ja, das macht mir keine Angst. Ich kann dir auch einmal sagen, warum. Ich habe auf der Intensivstation mit unzähligen Menschen gesprochen, die wussten, dass ihre Zeit jetzt zu Ende ist. Ja? Das heißt mit Krebspatienten oder mit Patienten, wo wir auch eine Therapiebegrenzung mit denen besprochen haben. Also wo klar war, dein Weg wird jetzt, das wird kein Monat mehr sein, das wird vielleicht noch nicht mal mehr drei Tage sein. Und das Verrückte ist, dass diese Menschen, wenn ich die frage, was würdest du anders machen? Wie war dein Leben? Dass die Leute alle sagen, ich würde öfter Nein sagen. Ich würde mehr machen, was mich selber interessiert. Ich würde mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Ich würde, manche sagen auch, ich hätte mir, glaube ich, gar nicht so viel Quatsch gekauft und mich mit Konsum beschäftigt. Und das, Sebastian, das kickt mich total. Alles, was uns so antreibt im normalen Leben, wird in der Sekunde eigentlich egal, wo du weiß, es ist jetzt meine letzte Woche oder so. Und das, da habe ich mir gedacht, warum kann ich dieses Bewusstsein nicht schon haben ohne die Diagnose? Ich bin jetzt gerade kerngesund, denke ich. Man weiß auch das nicht. Aber warum muss ich jetzt im Hamsterrad rennen und so tun, als wenn ich unendlich lange leben würde? Ich kann doch jetzt auch schon bewusst sein, oder nicht?
Oder nicht? Das ist genau die Frage. Weil ich stelle jetzt gerade genau in dieser Sekunde fest, wo ich mich mit dir unterhalte, dass auch unser Gespräch endlich ist. Mhm. Meine Arbeitszeit ist endlich.
Schade, dass mit dem Gespräch.
Schade, dass das Gespräch. Ja, wir können ja uns nochmal in einem Jahr unterhalten. Also wir können ja, dass wir auch mal vielleicht fixieren, dass wir sagen, komm, wir gucken mal, was ist denn so passiert, weil deine Reise ist ja tatsächlich da hochspannend. Und jetzt nochmal zu der Endlichkeit. Da wird mir bewusst, ist klar, es geht um das Ende des Lebens. Es geht aber auch um das Ende des Arbeitslebens. Und wenn ich jetzt schaffe, vielleicht da mal hinzuschauen, und wo will ich da stehen, bevor ich in den Ruhestand gehe? Ja. Genau in diesem Tag könnte es ja schon eine Sinnhaftigkeit mir wieder geben. Und weniger dieses Statussymbol, ich brauche ein Haus, ein Auto, einen Garten und am Ende des Tages interessiert das sowieso keinen. Ja, wenn ich mir ein neues Auto hole, dann ist das so lange neu und toll, bis der Nachbar Neues hat.
Richtig.
Dieser Statusgedanke, da sind wir ja vielleicht, was jetzt auch Führung vielleicht so komplex macht oder was die Zeiten, die jetzt so komplex sind, Auswirkungen auf die Führung haben, dass eben auch viele junge Menschen mittlerweile, erlebe ich völlig zu Recht, sagen, Moment mal, ich sage häufiger Nein und ich bin bei mir und Sinn schlägt da Status. Ja. Was erlebst du denn jetzt in den Firmen? Also welche oder drei Herausforderungen, vier Herausforderungen, vielleicht sogar fünf oder nur eine siehst du immer?
Ich sehe eine Herausforderung, dass wir keine Freude am Tun haben. Also das heißt, dass dieser alte Werkstolz früher im Ruhrgebiet, dass wir am Ende des Tages wussten, entweder wir haben, weiß ich nicht, 100 Tonnen Erz aus dem Boden geholt oder wenn du Handwerker bist und kannst am Ende des Tages sagen, das habe ich gemacht, ja. Das ist heute bei vielen Berufen weg. Es gab früher eine Berufung, da war es völlig klar, was man macht. Dann kam irgendwann der Beruf und dann wurde es halt sportlich. Dann kam die Laufbahn und am Ende kam die Karrierebahn, also die Karriere. Ne? Und mir fehlt das Bewusstsein bei vielen Menschen für ihr Tun. Das heißt ja nicht, dass ich im OP zum Beispiel eine Spritze nehme und sage, oh, wie schön es ist, jetzt dieses Medikament aufzuziehen. Ich frohlocke und bin happy. Darum geht's nicht. Das ist totaler Quatsch. Okay. Sondern es geht darum, dass man auch diesen Vorgang bewusst macht. Das heißt, ich ziehe dieses Medikament steril auf, ich ziehe das auf mit einer bestimmten Kanüle, damit keine Glassplitterchen da drin sind. Ich nehme ein gekühltes Medikament, damit das dem Patienten in der Vene nicht so wehtut. Ich gebe das auf eine bestimmte Art und Weise, damit der Kreislauf stabil bleibt. Und das alles tue ich in dem Bewusstsein, dass ich eine Tip-Top-Narkose für diesen Patienten mache, weil das meine Berufung ist, dass der nach einem Aufwachraum, nach einer OP in einem Superzustand ist. Und das ist dieses Bewusstsein im Tun. Also dass wir im Jetzt sind beim Tun und dass wir Freude empfinden können, auch bei Routinearbeiten oder auch bei vielleicht nervigen Aufgaben. Und das fehlt mir viel. Und wenn Führungskräfte das haben, also wenn eine Führungskraft Freude am Tun hat, dann gibt es eigentlich überhaupt keine richtige Arbeit mehr. Dann läuft eigentlich so viel von selbst und dann macht das richtig Freude. Und dann kannst du Stress übrigens aushalten ohne Ende, weil du einfach weißt, warum du es tust.
Genau, warum du es tust, geht wieder vom Ziel aus, dem anderen zu helfen. In dem Falle jetzt mit der Kanüle geht davon aus, dass ich eine sinnhafte Tätigkeit mache. Da sind wir wieder bei Sinn, vielleicht sogar bei Seele, also die Sinne, die wir ja auch haben. Und dann natürlich dieser Aspekt, dass du sagst, genau, diese Freude am Tun, unabhängig von einer Routinetätigkeit oder aber etwas Besonderem, weil ich davon überzeugt bin, dass mein Tun eben eine Wirkung erzeugt. Ja. Jetzt hast du, wir sitzen ja hier gerade auch in Unna. Ich bin auch ein Kind des Ruhrgebiets. Ja. Das ist ja die Erde, die uns glücklich gemacht hat über Jahrzehnte. Das hast du nochmal angesprochen. Das sind ja auch hochkomplexe Aufgaben gewesen, die allerdings dann vielleicht einfach dargestellt worden sind. Ich nehme Spitzhacke und hau da ein bisschen Kohle ab und hau die auf die Schippe und dann geht's weiter. Aber am Ende des Tages war ja eine Produktion da. Und die Produktion war sichtbar. Und darauf haben die Menschen sich auch oder darüber ja auch gefreut. Und
da waren die auch stolz drauf.
Da waren die richtig stolz drauf. Ja. Und das hieß auch, damals sind die auch in Kolonnen einfach zusammen in die Kneipe gegangen, haben das abgefeiert jeden Abend. Ja. Hat natürlich auch eine Auswirkung irgendwann auf die Gesundheit oder auch die Staublunge, klar. Aber die Menschen gegebenenfalls waren glücklich mit dem, was sie gemacht haben.
Ja, weil sie ein sinnvoller Teil eines Teams waren. Und ich glaube auch immer noch, dass die meisten Menschen, ich würde jetzt sagen 90% der Menschen, auch wirklich gerne ein sinnvoller, produktiver Teil eines Teams, einer Gesellschaft sein wollen. Und dann fällt es leicht, auch zu arbeiten. Denn wenn du dein Warum kennst, dann fällt das leicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ja 3 Töchter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die sind noch ein bisschen jünger. Jetzt ist ja meine Kleinste schon 5, 6 Jahre alt. Also jetzt sind die aus dem Gröbsten raus. Aber stell dir mal vor, wie es hier vor 4 Jahren war, Thema ins Bett bringen. Ja, ins Bett bringen mit kleinen Kindern. Wer kennt das nicht? Es ist zeitaufwendig. Es kann auch wirklich nervig sein. So, bringe ich die denn ins Bett, weil ich die loswerden will? Also bringe ich die ins Bett, damit dieses Wohnzimmer hier endlich ohne Kinder ist, damit ich die Beine hochlegen kann und endlich meine Ruhe habe? Oder sehe ich das als Teil ihrer Kindheit an? Also dass mein Alltag am Ende wird das deren Kindheit sein. Und die Kindheit ist die Frage, soll da gebrüllt werden? Soll da abends mit Tränen eingeschlafen werden? Oder möchte ich, dass das gut läuft? Das heißt, dieses Warum dahinter. So, dann komme ich runter, habe meine Kinder ins Bett gebracht. Jetzt ist da noch die Spülmaschine aus und wieder einzuräumen. Mache ich das genervt, weil ich einfach endlich Netflix gucken will und die Beine hochlegen will? Oder mache ich das achtsam? Mache ich das, weil ich möchte, dass morgen früh, wahrscheinlich um 6 spätestens, schon wieder der Erste da steht und ein Brot möchte und wieder diese Kindheit beginnt? Das heißt ja nicht, dass ich hier freudetrunken alles Mögliche mache. Ich habe natürlich auch Dinge, die mich nerven. Aber ich kann dir sagen, bei den allermeisten Tätigkeiten bin ich bewusst dabei und mache die deshalb auch gerne.
Gut, jetzt sprachst du das Thema Achtsamkeit nochmal an. Das hat damit zu tun, im Moment zu sein, weniger in der Zukunft oder in der Vergangenheit, wo ja vielleicht auch der ein oder andere dann unterwegs ist, gedanklich vor allen Dingen auch unterwegs ist. Ja. Ich erwähne nochmal Notarzt für die Seele, ja, um da mich selber wieder zu briefen. Gegebenenfalls geht es um Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Genau, um das eben anzunehmen. Das muss man wieder erlernen. Haben wir das vielleicht verlernt?
Ich glaube, ja.
Und wie wirken denn dann die aktuellen Umstände auf uns ein? Die sind ja auch nicht hilfreich.
Ja, und vor allem, wenn du jetzt sagst, Achtsamkeit und in der Zukunft leben, es gibt ja keine Zukunft. Und deswegen ist es schon völlig verrückt eigentlich, zwischen einer Vergangenheit, die vorbei ist, und einer Zukunft, die erstmal so nicht kommt. Denn wir wissen ja einfach nicht, was heute ist. Vielleicht ist einer von uns beiden heute Abend gar nicht mehr im Leben, oder das weiß ja keiner. Das heißt, zwischen Vergangenheit und Zukunft zu leben, das ist genau das, was ich beobachte im Alltag. Die Leute hetzen von einem Moment zum nächsten. Das heißt, sie wollen eigentlich in dem Moment gar nicht in der Situation sein. Das heißt, nach der Arbeit, also sie gucken schon den ganzen Tag auf die Uhr, wann ist endlich 16 Uhr. Um 16 Uhr hetzen sie und denken, warum bin ich nicht schon im Auto? Dann sitzen die im Auto und dann hetzen die und hupen und wollen nach Hause und sagen, warum ist denn hier ein Stau, so eine Scheiße. Das heißt, sie wünschen sich, im Auto schon zu Hause zu sein. Zu Hause sind die nervigen Kinder und denen muss man Brot machen, und dann wünschten sie sich, ach, hätte ich doch das Brot schon fertig. Haben sie aber nicht. So, dann müssen die Kinder ins Bett und sie träumen davon, hoffentlich sind die gleich am Schlafen. Tun sie aber nicht. Dann kommen die runter und sagen, ach du Scheiße, wie sieht die Küche aus? Ich wünschte mir, die Küche wäre schon sauber. Und dann machen sie die Küche sauber und so verbringen sie ihre gesamte Zeit überhaupt nicht in dem Moment. Das heißt, in jeder Sekunde sind sie eigentlich nur am Wünschen. Die denken mittwochs schon an Freitag. Die denken im April schon an ihren Sommerurlaub und die denken ab Mitte 50 an ihre Rente. Und dann verschenkst du unheimlich viel Zeit, weil du nie wirklich in dem Moment bist, weil du nie achtsam bei irgendeiner Tätigkeit bist. Du bist nur auf der Flucht. Du denkst immer nur, wann habe ich das geschafft und was ist das Nächste? Und das ist ein Problem, weil die Menschen dadurch unglaublich unbewusst und auch nicht glücklich sind. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du nur in der Zukunft lebst von irgendwelchen Plänen. Und das ist ja bei Urlauben auch so. Die Frage ist doch, was ist denn Urlaub zum Beispiel? Gehe ich in den Urlaub, weil das endlich eine Zeit ist ohne diese miese Arbeit, die ich so hasse? Oder gehe ich in einen Urlaub, um was Neues zu erleben, Leute zu treffen, eine neue Stadt anzugucken, wandern zu gehen, achtsam zu sein? Das ist ja ein Riesenunterschied. Es gibt Untersuchungen, Sebastian, wenn du in Rente gehst, dann hast du in den Jahren danach hast du eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit zu versterben. Also krank sehr schwer krank zu werden. Hat damit zu tun, dass das Immunsystem runterfährt. Vielleicht kennst du das auch, dass man am Anfang seines Urlaubs direkt erstmal eine Grippe kriegt, ne, oder so. Das hat viel mit Cortison und Adrenalin zu tun. Und dann haben die rausgefunden, dass Menschen, die sehr selbstbestimmt in Rente gehen, die also vorher schon Pläne machen, was geht weiter, die eine Weltreise planen, die ein Instrument spielen lernen, die einen Oldtimer restaurieren, die also eigentlich total aktiv und bewusst weiterleben, Ja, zum Beispiel ehrenamtlich sich um Kinder kümmern oder im Sportverein Vorstand werden oder irgendwas in der Art. Dass diese Menschen gesund und glücklich in eine Rente gehen. Okay. Und die Menschen, die sich vorher schon fremdbestimmt fühlten, die also ungern zu ihrer Arbeit gingen, die glauben, dass Rente ein langer Urlaub ist. Und dass man dann endlich nichts mehr tun muss. Und ich glaube, dass diese Menschen eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, auch krank zu werden.
Freude am Tun und selbstbestimmt. Mhm. Das hat auch was mit Bestimmung zu tun und mit Selbst.
Ja.
Wie passt das denn in das aktuelle Führungsleitbild in den einzelnen Unternehmen? Ich meine, wir reden von New Work, wir reden von agilem Arbeiten, wir reden von Freisein. Mhm. Selbstbestimmte Mitarbeiter zu führen, stelle ich mir herausfordernd vor, weil es, ja, womit hat das zu tun? Mit Vertrauen.
Ja.
Ich muss dieser Person tatsächlich vertrauen. Ja. Und wie erlebst du das?
Das ist,
vor allen Dingen alte weiße Männer, nehme ich jetzt nochmal, ich bin 49, 48 Jahre alt, bin in der Offizierschule groß geworden mit 18, 9, das war natürlich auch prägend. Können diese Führungskräfte denn loslassen? Können die vertrauen?
Das ist
wie erlebst du das?
Also delegieren, Verantwortung übertragen, loslassen, mit 80% zufrieden sein bei manchen Themen, ne, bei manchen nicht. Das sind die Hauptherausforderungen. Und da können wir uns ja fragen, wer führt uns denn? Und das sind immer noch Menschen, ich will gar nicht sagen alte weiße Männer, ich kenne so viele tolle ältere weiße Männer. Ich kenne aber auch ganz viele schlechte Führungskräfte und zwar deshalb, weil wir bisher immer nur auf die Expertise geguckt haben. Führungskraft wurde damals jemand, der einfach entweder lange genug dabei war oder in seinem Fach auch richtig gut war. Das ist erstmal so okay, aber leider hat das mit Führung von Menschen gar nichts zu tun. Das heißt, wir kommen jetzt mittlerweile in ein neues Zeitalter. Wir brauchen nicht mehr den Superexperten an der Spitze. Ich sage jetzt mal einen Chefarzt zum Beispiel. Ein Chefarzt muss nicht in seinem Fachgebiet, das ist ja heute auch so weit aufgefächert, der muss nicht in allen seinen Bereichen ein super Experte sein. Das heißt, ein Anästhesist, der Chefarzt wird, wenn der sagt, Intensivmedizin ist nicht so mein Ding, ja, das kann ich nicht so gut, gehört aber zu seinem Gebiet, dann muss der einfach jemanden haben, der vertrauenswürdig ist, der eine höchste Expertise hat und das ist dann vielleicht sein Leiter der Intensivstation. Was dieser Chefarzt machen muss, der muss Strukturen schaffen, der muss für Begeisterung sorgen, der muss Nachwuchs fördern, der muss ausbilden, der muss Privatpatienten auf eine bestimmte Art und Weise betreuen, dass die zufrieden sind und so weiter. Also das heißt, diese Vorstellung, eine Führungskraft muss ein super Experte sein, da können wir uns bald von verabschieden. Erstmal haben wir genug Experten, dann haben wir noch KI, dann haben wir noch Algorithmen und Robotik. Also das heißt, die Vorstellung, dass jetzt eine Führungskraft einfach ein Super-Experte sein muss, ist glaube ich, vorbei, sondern er muss führen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als Experte zu sein.
Ja, und wie genau? Damit beschäftigen sich ja auch dann Experten, Coaches, systemische Berater, Führungskräfte, mit dem Thema Führung. Bin ich jetzt derjenige, der hinten auf der Kutsche sitzt?
Ja.
Oder bin ich derjenige, der gegebenenfalls, weil meine Pferde scheuen, auch mal nach vorne gehe und den Pferden den sicheren Tritt zeige? Das ist ja auch hochspannend.
Ja.
Das bedeutet wieder, ich muss erstmal bei mir selber schauen, selbstbestimmt sein und dann nach vorne gehen. Das hat ja was mit Vorbild zu tun.
Super.
Findest du gut?
Ja, Vorbild sein, natürlich. Allein das Wort Vorbild. Und wir haben bisher immer gedacht, wir können Leute führen, indem wir denen irgendwelche Dinge sagen. Das ist doch nicht so, sondern sie leben nach, was wir ihnen vorleben. Und dann können sie nämlich erleben, wie das ist. Und das sind dann die Superführungskräfte, die wirklich es verstanden haben. Wir sind abends das Abendbrot-Thema. Das heißt, ein Krankenhaus, wenn der Geschäftsführer durch das Krankenhaus läuft und den Leuten die Hand schüttelt, fragt, wie geht's und so weiter. Es ist abends in 500 Wohnungen, wird abends beim Abendbrot über dieses Händeschütteln, über wie geht der, wie spricht der, wie sah der aus, wie telefoniert der, wie hat der reagiert, als einer ihn von der Seite angeraunzt hat. Wir werden beobachtet und die richtig mega Führungskräfte, das sind Menschen, die sind präsent im Unternehmen, die sind sichtbar und sie leben vor, jeden Tag leben sie vor, wie sie sich das Leben wünschen und wie sie sich das Unternehmen wünschen. Und das ist der Hammer.
Also ich bin präsent, nehme ich jetzt nochmal mit. Oder das wäre eine Anforderung, wo du sagst, das ist ein anderes Anforderungsprofil an eine Führungskraft.
Ja.
Weg von der, nicht weg komplett von der fachlichen Expertise, aber weg davon, dass unbedingt derjenige, der sich mit bestimmten Prozessen auskennt, an der Spitze, ich nehme nochmal dieses Bild, stehen muss. Weil mittlerweile, wenn du das so sagst, so Projektarbeit, bin ich eher auf der Ebene, auf Augenhöhe, wirke durch meine Präsenz. Also Präsenz hat immer ja auch eine Ausstrahlung. Mhm. Und dann hattest du noch gesagt, wie ist der dann dementsprechend im Moment? Wie bewegt er sich? Das finde ich hochspannend, weil der ja sichtbar ist. Also müsste ich jetzt als Führungskraft auch meiner selbst oder als Führungskraft einer Abteilung erstmal sichtbar sein.
Ja.
Remote Work, Digitalisierung, Teams, Skype, E-Mails, verhindern die nicht die Sichtbarkeit?
Die können die verhindern, die können die aber auch verbessern. Also du kannst natürlich, es kommt auf die Größe natürlich der Strukturen an. Ein Geschäftsführer, der 4 Krankenhäuser leitet, der muss nicht durch die Abteilung gehen. Aber seine Chefärzte, die müssen präsent sein. Die müssen absolut präsent sein. Das ist also erstmal, es gibt Geschäftsführer, die nicht sichtbar sind, weil es einfach auch nicht sinnvoll ist. Die das vielleicht auch gar nicht können oder gar nicht wollen. Aber die sind dann vielleicht an anderer Stelle gut. Nee, aber die Führungskraft an sich muss präsent sein. Und wie sie das macht, warum gibt es nicht eine Signal- oder WhatsApp-Gruppe, wo der Chef morgens ein 3-Minuten-Video mal eben von sich selber macht, wo der sagt, Leute, das ist der Plan und so geht's ab. Oder warum läuft er eben nicht mal durch die Hallen? Warum? Also er sollte auf jeden Fall präsent sein. Oder er ist dann gar nicht die Führungskraft, dann macht das jemand anders. Aber ohne Führung, also so ein Vakuum, was ich in manchen Firmen merke, das Problem ist, dieses Vakuum wird gefüllt. Und es wird nicht gefüllt von tollen Leuten. Ein Führungsvakuum, wo einer nicht präsent ist, da kommen, wie ich immer sage, die schwarzen Löcher. Da kommen die Blödmänner, da kommen die Mobber, da kommen die Lauten und die Dummen. Und die übernehmen dann ganz simpel das Ruder. Da gibt es ganze Rettungswachen, da gibt es ganze Abteilungen im Krankenhaus, wo der Chef nicht führt. Und dann führen die Blödmänner. Und deswegen muss man eben aufpassen, dass wirklich die Führungskraft auch eine Führungskraft auch hat. Ja.
Präsent sein, Freude am Tun haben.
Yes.
Mich selbst nochmal reflektieren, was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit meiner Aufgabe? Wären jetzt Herausforderungen für die Führung, um eben nicht nach Befehl und Gehorsam zu führen, sondern eher zu schauen, was heißt eher zu schauen, also weg von Zahlen, Daten, Fakten hin zum Menschen.
Ja.
Was bewegt den Einzelnen? Das kann ich ja nur rausfinden, indem ich kommuniziere. Mhm. Wir beide kommunizieren jetzt auch. Mhm. Wir sind hörbar, wir sind nicht sichtbar, aber sichtbar. Morgen. Hallo, guten Morgen. Deine Mutter?
Ja, das ist meine Mutter und ich freue mich, dass die gerade reinkommt. Die ist nämlich da, weil meine Frau eine Woche weg ist.
Super, gut.
Und
wir sind gerade dabei, noch einen Podcast aufzunehmen.
Ja, indem ich sehr schön. Da sieht man mal, wie real der Podcast ist, dass während wir sprechen, meine Mama reinkommt, freue ich mich drüber und wir machen einfach weiter.
Und wenn ich mich zurückziehe.
Danke. Sebastian. Genau, wir sagten gerade ja sichtbar, da wollte ich drauf hinaus, du sagtest gerade, du sagst ja immer schwarze Löcher, brauchst du auch gar nicht großartig jetzt auszuführen, weil man kann dich auf LinkedIn finden und da machst du diese Videos, denn neben der Präsenz und der Freude am Tun bedarf es unfassbar viel Mut, meiner Meinung nach, wenn du jetzt sagst, komm, warum macht der nicht morgens mal ein 3-Minuten-Video? Dazu muss ich mich ja erstmal trauen. Ja. Ich muss vielleicht mal hören, was ist die Wirkungsweise. Wenn man dir jetzt folgt und sich das anschaut, da kann man daraus vielleicht eine ganze Menge schon mal lernen. Das wäre der erste Schritt des Coachings, finde ich, in der Distanz.
Sehe ich
auch. Andererseits arbeitest du ja auch konkret vor Ort mit auch Führungskräften, mit Abteilungen.
Absolut, genau.
Die drei größten Herausforderungen aktuell in deutschen Unternehmen sind?
Also wir hatten ja gerade schon mal Freude am Tun. Dann würde ich sagen, Zuversicht auch bei Veränderungsprozessen, also durch dieses Tal der Tränen zu gehen und so weiter, dazu bereit zu sein. Und was mir dann noch einfällt, ist sicherlich eine Freude an dem Moment, achtsam in der Situation zu sein und das gerne zu tun, was man tut. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für Erfolg.
Ich habe mich gerne mit dir unterhalten heute. Das war ein sehr achtsamer Moment für mich. Ich bin gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Mhm. Wo kann ich jetzt noch weitere Informationen bekommen, außer dein Buch zu lesen, Der Notarzt für die Seele, das glaube ich bei Amazon zu bestellen. Ja. Was muss ich noch tun? Was kann ich tun, um mit dir in den Kontakt zu kommen?
Also du kannst natürlich bei LinkedIn und bei Instagram, neuerdings bin ich auch, weil ich da so ein bisschen ein lockereres Profil machen möchte mit noch mehr auch kürzeren Videos als Impuls. Und ansonsten über LinkedIn mir einfach auch mal eine Nachricht schreiben und wir können diese Begeisterung, diese Freude natürlich in die Unternehmen bringen. Ich habe da sehr ungewöhnliche, aber sehr wirksame Konzepte und ich freue mich über jede Nachricht von einem unserer deiner Hörer.
Ich mich auf jeden Fall auch, Dr. Med. Tim mit Doppel-M Stoiber. Wenn ihr ihn sucht bei LinkedIn, kommt mit ihm in Kontakt, kommt mit mir in Kontakt. Ich danke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es
war
eine wirklich bereichernde Freude am Tun. Es wird sicherlich nachhaltig nochmal wirken. Danke dir und bis demnächst.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.